Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie Sie gehört haben, feiern wir heute Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit. Nachdem in den vergangenen Monaten von Weihnachten bis Ostern alles ganz im Zeichen des Sohns gestanden hat und letzte Woche an Pfingsten, wie gesagt, das Fest des Heiligen Geistes gefeiert wurde, bildet unser heutiger Sonntag den Abschluss dieser langen Reihe. Heute geht es, wie Sie schon erfahren haben, ganz um den dreieinigen Gott, wobei der Schwerpunkt ein bisschen stärker auf Gott, dem Vater, liegt, der zwischen Weihnachten und Pfingsten eher etwas im Hintergrund gestanden hat. Mit Trinitatis wird gleichzeitig die sogenannte festarme Zeit des Kirchenjahres eingeläutet. Die großen Feiertage sind jetzt vorbei. An ihre Stelle tritt eine schier endlose Zahl von Sonntagen nach Trinitatis. In diesem Jahr sind es ganze 22, bis schließlich das Kirchenjahr mit 4 weiteren Sonntagen zu Ende geht. Aber wie gesagt, heute feiern wir erst einmal Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit. Und damit sind wir mittendrin in einer der vielleicht komplexesten Gottesvorstellungen, die die religiöse Welt zu bieten hat. Im Judentum und im Islam ist es ja vergleichsweise einfach. Da gibt es nur einen Gott und eben wirklich nur einen. Er ist ganz anders als die Welt und die Menschen und gerade deshalb völlig unbegreiflich, weil er absolut einzigartig ist. Nichts kann man mit ihm vergleichen. So sieht strenger Monotheismus aus. In seiner Logik und Klarheit ist das etwas für Denker, die sich allerdings die Zähne daran ausbeißen, diese Gottesvorstellung mit dem in Einklang zu bringen, was wir in der Welt erleben. Oder anders gesagt, wenn nur einer Gott ist, wenn es nur eine einzige schöpferische Kraft gibt, von der alle anderen Kräfte notwendigerweise herkommen müssen, warum erleben wir in der Welt diese Einheit der Kräfte oft gerade nicht, sondern sehen Kräfte, die anscheinend gar nichts miteinander zu tun haben, Liebe und Planetenbewegungen zum Beispiel, oder noch schlimmer, die sich in einem immerwährenden Konflikt befinden. Und wenn alles nach dem Willen dieses einen Schöpfergottes geordnet ist, wie lässt es sich dann erklären, dass wir in der Schöpfung mit so vielen unterschiedlichen Bestrebungen zu tun haben? Mit einem Wort, woher kommt es, dass die von Gott geschaffene Welt so viel komplexer und vielfältiger zu sein scheint, als es eine ganz klare und eindeutige Gottesvorstellung vermuten lassen würde? Auch wenn es uns nicht mehr so vorkommen mag, weil wir uns längst an den Glauben an nur einen Gott gewöhnt haben, ist der Monotheismus deswegen eine sehr herausfordernde Gottesvorstellung. Deswegen ist es kein Wunder, dass die meisten Völker vom Polytheismus, also von mehreren Göttern, ausgehen. Die verschiedenen Kräfte, die die Welt am Laufen halten und bewegen, zum Beispiel Fruchtbarkeit und Wetter, Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, Liebe und Hass und viele mehr, müssen dann nämlich gar nicht auf eine einzige Kraft zurückgeführt werden. Sie können ganz unterschiedlich entstanden sein, unabhängig voneinander und deshalb natürlich auch in einem immerwährenden Konflikt miteinander stehen. Und wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen kann man sich dann als Mensch in diese Gemengelage zwischen den Göttern auf jeweils eine Seite schlagen, die Seiten auch mal wechseln, sich Verbündete suchen und den eigenen Vorteil wahren. Doch so schlüssig diese Vorstellung auf den ersten Blick sein mag, auch sie wird der Wirklichkeit ebenfalls nicht gerecht. Unsere Welt ist schließlich viel mehr als nur eine Ansammlung von miteinander existierender und nebeneinander existierender Kräfte. Hinter all dem steht ja eine Ordnung, die diese Kräfte irgendwie einbindet. Das mag das Leben selbst sein, das sich auf unserem Planeten auch unter widrigsten Umständen immer wieder durchsetzt, oder das völlig komplexe Zusammenwirken von allem mit allem. Wir staunen schließlich immer wieder darüber, wie fein ausgearbeitet die verschiedenen Strukturen in der Natur sind, wie ausgeklügelt die dahinterstehenden physikalischen und chemischen Prozesse, wie das alles ineinander wirkt, von der kleinsten Mikrobe bis zum Menschen selbst. Und das soll alles erklärt werden können, indem man einfach verschiedene Kräfte aufeinander loslässt? Bewirkt solches dauerhaftes Nebeneinander und Konflikt also schließlich doch auf höherer Ebene irgendwie sowas wie eine Harmonie? Es ist deshalb kein Wunder, dass sich schon die alten Griechen darüber Gedanken gemacht haben, ob hinter den vielen Göttern nicht doch so etwas wie ein Urgott und eine Urkraft stehen muss. Die griechische Philosophie ging jedenfalls in weiten Teilen davon aus. Sokrates, Platon und Aristoteles waren davon überzeugt, dass ihre Gedanken so sehr gepasst haben, dass sie von der späteren christlichen Theologie einfach mühelos übernommen worden sind. Leider hat die griechische Philosophie die biblische Gottesvorstellung damit etwas überlagert, sodass selbst viele Christen in Bezug auf ihr Gottesbild eher Platon folgen als Mose oder Paulus. Abstrakte Begriffe wie allmächtig oder unveränderlich prägen in vielen Köpfen eher die Vorstellung von Gott als die biblischen Texte. Gerade an Trinitatis, dem Sonntag, an dem Gott in gewisser Weise noch viel mehr im Mittelpunkt steht als sonst, lohnt es sich deshalb, einmal genauer hinzuschauen und hinzuhören, was diese biblischen Texte uns über Gott zu sagen haben. Einer von diesen vielen Texten ist unser heutiger Predigttext. Er berichtet von der Berufung Jesajas zum Propheten, die sich irgendwann um das Jahr 740 vor Christus herum zugetragen hat, also vor knapp 3000 Jahren. Vom Leben Jesajas wissen wir ansonsten recht wenig. Er stammte wahrscheinlich aus der Oberschicht Jerusalems, jedenfalls schien er im Haus des Königs problemlos ein- und ausgehen zu können. Und weil er im Tempel berufen wurde, vermuten viele, dass er selbst Priester gewesen ist. Doch hören wir ihn selbst über seine Berufung berichten. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja im 6. Kapitel die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum erfüllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Soweit unser Predigttext. Gott segne Hören und Verstehen. Amen. Es ist interessant, wie wenige Worte Jesaja braucht, um vor unseren Augen ein Bild entstehen zu lassen. Und was für ein Bild ist das? Mitten im Tempel erscheint ein hoher und erhabener Thron, offensichtlich so hoch und erhaben, dass nur der untere Teil sichtbar ist. Wer auf ihm sitzt, ist augenscheinlich nicht zu erkennen, nur der Saum seines Gewandes, das wiederum den ganzen Tempel ausfüllt. Und trotzdem ist natürlich von Anfang an klar, wen Jesaja da vor sich hat. Den Gott, der alle Vorstellungen sprengt, der das All ebenso ausfüllt wie diesen Tempel, der einfach so groß und mächtig und präsent ist, dass ihn selbst das Haus nicht fassen kann, das im Alten Testament als seine Wohnstätte gilt. Schier überwältigende Größe ist aber nur ein Teil dieser Gottesoffenbarung. Hinzu kommen himmlische Wesen, die ihn umgeben wie ein Thronrad. In unserem Text ist von mehreren Seraphim die Rede. Die genaue Zahl wird nicht genannt, also einer ganz besonderen Gattung von Engelwesen, die in unseren Bibeln nur an dieser einen einzigen Stelle auftaucht. Seraphim ist ein Plural, der Singular heißt Seraph, und das ist ein Wort, das in der Verbform brennen oder entflammen bedeutet. Allein das lässt ein wenig von dem Eindruck erahnen, den sie auf unseren Propheten gemacht haben müssen. Über ihre weitere Gestalt erfahren wir kaum etwas. Sie haben 3 Flügelpaare, von denen sie jedoch nur 1 für die Fortbewegung nutzen. Die anderen beiden bedecken jeweils ihr Antlitz und ihre Füße. Das Aussehen der Seraphim scheint jedoch nicht das gewesen zu sein, was Jesaja an ihnen am meisten beeindruckt hat. Im Zentrum seines Interesses steht vielmehr ihre Stimme. Sie ist so kräftig, dass die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Aus den glühenden und den entflammten spricht also eine so gewaltige Stimme, dass sich der Tempel mit Rauch füllt. Die Worte, die dabei gesprochen wurden, sind ebenfalls überliefert. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll, ruft die Stimme und formuliert dabei einen Lobpreis, der als Trishagion, als dreimal heilig, nicht nur im Neuen Testament ein Echo findet, sondern auch in der christlichen Theologie und Liturgie. Ähnliche Wesen werden in der großen Thronsaalvision der Offenbarung des Johannes geschildert und rufen dort: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und bis heute wird in vielen Abendmahlsgebeten dazu aufgerufen, in diesen himmlischen Lobpreis mit einzustimmen. Unser heilig, heilig, heilig im Anschluss auf diesen Aufruf hat hier in der Berufung Jesajas seinen Ursprung. Wenn wir nun innerlich sozusagen einen Schritt zurücktreten und uns betrachten, was hier geschieht, dann ist offensichtlich, dass wir es mit einer ganz anderen Gottesvorstellung zu tun haben als in der griechischen Philosophie. Mit einem kleinen Wortspiel kann man sogar sagen, die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles haben sich Gott vorgestellt, haben ihn mit Eigenschaften wie allmächtig und unsterblich versehen. Aber hier stellt sich Gott, der wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hier stellt sich dieser Gott selbst vor. Mächtig und gewaltig, unfassbar und groß, mit einem Hofstaat himmlischer Wesen, die ihn so laut anbeten, dass die Erde erzittert. Und das ist weit mehr als eine philosophische Vorstellung, mehr als eine religiöse Konstruktion. Das ist keine Abstraktion des Wahren und Guten, keine fromme Fantasie, sondern ein ganz besonderes Sein, eine Präsenz, ein Wesen, so dicht und so nah und so alles durchdringend und erfüllend, dass es einem buchstäblich den Atem verschlägt. Die Reaktion Jesajas ist denn auch eindeutig. Weh mir, ich vergehe, ruft er, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Diejenigen unter uns, die sich im Alten Testament gut auskennen, mag diese Reaktion kaum überraschen. Selbst Mose, der wie kein anderer mit Gott verkehrte, hat von Gott eine Abfuhr bekommen, als er sein Angesicht sehen wollte. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, war die Antwort, die er bekommen hat. Warum das so ist, wird oft mit Sünde erklärt. Gott ist so heilig, dass wir Sünder uns ihm nicht nahen können. Da ist sicher etwas dran, es klingt aber irgendwie auch sehr abstrakt, so als sei Sünde eine Qualität, die dem Menschen als solchen anhaftet und nicht eher eine falsche Grundeinstellung zum Leben, aus der ein falsches Verhalten folgt. Ich frage mich deshalb, ob die Berufung Jesajas uns nicht einen Anhaltspunkt liefert, um diesen Zusammenhang zwischen der Schau Gottes und dem eigenen Vergehen besser einordnen zu können. Jesaja spricht nämlich nicht von Sünde, sondern von Unreinheit. Ja, noch konkreter, er nennt seine Lippen unrein und sieht sich als Teil eines Volkes von unreinen Lippen. Wenn wir das ernst nehmen, geht es also nicht in erster Linie um das, was Jesaja und das Volk tun, sondern um das, was sie sagen. Und weil hier nicht von Sünde, sondern von Unreinheit die Rede ist, scheint es sich auch nicht um moralische Verfehlungen zu handeln, sondern eher um ein kultisches Problem. Rein und unrein sind im Alten Testament ja keine moralischen Größen, sondern beschreiben schlichtweg, ob ein Mensch am Gottesdienst im Tempel und anderen religiösen Handlungen teilnehmen darf oder nicht. Interessant ist, dass Unreinheit im Alten Testament tatsächlich so ähnlich wie Verunreinigung oder Verschmutzung betrachtet wird. Wer etwas Unreines berührt, verunreinigt sich in ähnlicher Weise, wie sich jemand die Finger dreckig macht, wenn er etwas Schmutziges anfasst. Sogar die Reinigung ist in beiden Fällen ähnlich, sie geschieht nämlich durch Wasser. Insofern ist die Verbindung zur Sünde verständlich. Ein Makel auf einer moralisch in jeder Hinsicht ansonsten weißen Weste kann als Unreinheit betrachtet werden, womit der Wunsch verbunden ist, sich irgendwie reinzuwaschen. Wenn wir das nun ganz wörtlich nehmen, besteht eine Verunreinigung darin, dass etwas an einem Ort ist, wo es nicht hingehört. Erde verunreinigt nicht den Garten, aber den Küchenboden. Fett gehört in die Pfanne und nicht auf die Hände, Marmelade aufs Brot und nicht auf die Hose. Unreine Lippen sagen also Dinge, die da nicht hingehören, die irgendwie falsch und fehl am Platze sind. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, könnte er ein Schlüssel für unsere Frage nach unserem Vergehen im Angesicht Gottes werden. Wir sagen so viel, was da eigentlich nicht hingehört. Und damit meine ich gar nicht in erster Linie Dinge, die man gar nicht sagen sollte, weil sie beleidigend oder verletzend sind, sondern die vielen kleinen anderen Dinge, in denen wir uns in einer Weise offenbaren, die eben nicht der Wirklichkeit entspricht, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht. Zu uns und zu unserem Miteinander gehören doch auch die vielen Illusionen, die wir uns über uns selbst machen. Wir stellen uns in ein besseres Licht oder gerade in ein schlechteres, wenn wir auf Komplimente aus sind. Wir polieren unser Image, wir lassen 5 gerade sein und drücken manchmal beide Augen zu. Und dahinter steckt ein Selbstbild, eine Vorstellung über unsere Persönlichkeit, unsere Gaben, unsere Werte und Grenzen. Wenn wir uns offenbaren, offenbaren wir also allzu oft nicht unser wahres Selbst, sondern eher die Illusion über uns selbst. Wir offenbaren das Bild, das wir gerne über uns erzeugen wollen, das aber in Teilen nicht der Wirklichkeit entspricht. Wie anders ist das bei Gott, der in seiner Selbstoffenbarung gerade die Illusionen über sich erschüttert, so wie das dreimal heilig der himmlischen Wesen den Tempel erzittern lässt? Hier, im Tempel in Jerusalem, begegnet der Prophet Jesaja mit all seinen Illusionen über sich selbst, also einem Sein, einem Wesen, das in jeder Hinsicht reinste Wirklichkeit ist, unfassbar konkret, undurchdringlich und gegenwärtig. Ein Wesen, in dessen Nähe sich jegliche Illusion in Luft auflöst. Eine Wirklichkeit, die so fest ist, dass man sich nicht mehr biegen kann. Ein Licht, das so hell ist, dass alle Schatten weichen müssen. Dass jede noch so unscheinbare Ecke und Kante plötzlich scharf und kontrastreich gezeichnet wird. Im Angesicht dieses Wesens haben unreine Lippen keinen Bestand mehr. Sie können reden, was sie wollen. Die kleinen Verunreinigungen, die sich im Schattenspiel geschickt verbergen lassen, kommen jetzt ans Licht. Die größeren Illusionen, die vielleicht sogar mein Leben bestimmt haben, werden auf einmal das, was sie die ganze Zeit schon gewesen sind. Hirngespinste, Träumereien, die eben das Tageslicht nicht überstehen. Und damit stellt sich die Frage, wer bin ich noch, wenn ich diesem Gott gegenübertrete? Was bleibt von mir, von dem, was ich von mir denke und halte? Wo ist noch mein Raum, wenn dieser Gott nicht nur den Tempel, sondern das Universum erfüllt? Wie kann ich Halt finden, wenn selbst die Stimme der Seraphim die Schwellen erbeben lässt? Wie soll ich glänzen, wenn sein gleißendes Licht alles überstrahlt? Der biblische Gott ist mehr als die Summe aller philosophischen Gedanken. Er ist größer als alle unsere Vorstellungen, die wir uns über ihn machen. Er ist eindringlicher als alle religiösen Konzepte. Wie wir in unserem Text sehen, ist er eine Präsenz, die den Atem raubt, die so real ist, dass einem das eigene Leben wie ein flüchtiger Lufthauch vorkommt. Angesichts dieser Wirklichkeit werden wir zur Illusion. Und damit stellt dieser Text das auf den Kopf, was man landläufig über Gott und die Wirklichkeit denkt. Nicht Gott wird zur Illusion, wenn er mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, sondern gerade andersherum. Wenn wir Gott begegnen, entdecken wir, wie sehr das, was wir bisher für die Wirklichkeit gehalten haben, eigentlich eine Illusion gewesen ist. Es gibt keinen Halt außerhalb von ihm, keinen Raum, kein Licht. Der Boden fängt an zu zittern, der Tempel wird erfüllt. Und dennoch sehen wir gerade einmal den Saum seines Gewandes. So real ist er und so flüchtig sind wir. Die biblische Offenbarung erkennt diesen Zusammenhang an, indem sie das, was so flüchtlich und vergänglich ist, bei uns jedenfalls, das Wort, bei Gott als etwas sieht, das realer und beständiger ist als alles, was wir konkret und unvergänglich halten. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich, verkündet Jesaja später an einer anderen Stelle. Wir finden ein Echo davon in der Aussage Jesu, wonach Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte nicht. So real ist Gott. Und so vergänglich ist das, was wir für die Wirklichkeit halten. In unserer kleinen Szene wird jedoch noch ein weiterer Aspekt des biblischen Gottes deutlich. Denn so paradox es klingen mag, in dem, was unserer ganzen Existenz bedrohlich erscheint, im Aufdecken unserer Illusion und der Konfrontation mit der absoluten Wirklichkeit Gottes, liegt gerade der Weg der Heilung. Gott offenbart sich Jesaja nicht, um ihn zu vernichten. Im Gegenteil. Er geht auf ihn zu, er rührt ihn an. Das Feuer Gottes ist ein reinigendes Feuer. Eines, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei, wie es in unserem Text heißt. Wir sollten daraus nicht schließen, dass die Unreinheit, von der vorhin die Rede war, mit Sünde gleichzusetzen ist. Es geht vielmehr um einen grundlegenden Neuanfang. Wo Gott sich offenbart, wird alles neu. Vor ihm sind wir wie neugeborene Kinder. Und so auch hier. Was immer Jesaja von Gott getrennt haben mag, was immer ihn abgehalten hat, sich Gott ganz zu öffnen und hinzugeben, was immer ihn daran gehindert hat, in das dreimal heilig der Seraphim mit einzustimmen, es wird weggenommen. Jesaja kann neu anfangen. Und so wird sein ganzes Dasein auf eine neue Grundlage gestellt. Er bekommt eine neue Existenz. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein, fragt Gott. Und er offenbart damit einen weiteren Aspekt seines Wesens, den wir mit all unserem Denken und Philosophieren nicht begreifen können. Sein Wesen besteht in der Sendung. Der Vater sendet den Sohn, der Vater mit dem Sohn den Heiligen Geist. Und damit ahnen wir nicht nur etwas von der ungeheuren Komplexität Gottes, die unserer Welt nicht nur bei weitem übersteigt, sondern teilweise auch erklärt. Denn wenn es nur einen Gott gibt, ist es verständlich, warum es so etwas wie einen großen Plan, eine Ordnung, ein Zusammenwirken in der Schöpfung gibt. Weil es aber drei sind, lässt sich diese Ordnung nicht auf eine einzelne Kraft reduzieren. Gleichzeitig ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, die den Heiligen Geist senden, verbunden mit einer Bewegung nach außen, einer Einladung an die Welt, einer Berufung. Der biblische Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dieses himmlische Mysterium der Einheit in Dreifaltigkeit, ist auf Begegnung aus. Er begegnet Menschen, die damit wiederum anderen Menschen begegnen. Die Ostkirche spricht von einem großen Tanz, einer geheimnisvollen himmlischen Choreografie, in die die Welt mit hineingenommen werden soll. Jesaja soll zum Boten werden, zum Gesandten, zu einem, in dem die Menschen Gott begegnen. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, betet Jesus in seinem letzten großen Gebet für seine Jünger. Der himmlische Reigen ist offen. Alle sind zu diesem Tanz aufgefordert. Und so spricht Jesaja die Worte, die nicht nur über seinem Leben stehen, sondern seither auch über dem Leben aller Glaubenszeugen. Hier bin ich, sende mich. Und weil sie sich alle haben senden lassen, ist das Wort auch bis zu uns gedrungen, sind auch wir diesem Gott begegnet. Der Tempel, in dem diese Begegnung damals stattgefunden hat, steht schon lange nicht mehr, aber die Botschaft geht weiterhin durch die Welt. Und jeden Tag beruft Gott aufs Neue Menschen, die sich senden lassen. Und damit sind auch wir aufgerufen, auf diese Begegnung mit unserem Gott, wie Jesaja selbst zu antworten: Hier bin ich, Herr, sende mich. Und dabei werden wir einer Wirklichkeit begegnen, von der die Philosophen noch nicht einmal geträumt haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.